SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Julius Vandela ist Politik- und Kommunikationswissenschaftler. Er arbeitet als Kampagnen- und Strategieberater, hat beispielsweise zweimal für Obama in den USA Wahlkampf gemacht. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, schön hier zu sein.
Apropos Obama, wie gefällt Ihnen bislang sein Nachfolger?
Ich finde Joe Biden, und er ist jetzt ziemlich genau 100 Tage im Amt, bemerkenswert. Mit was für einer Geschwindigkeit der loslegt und vor allem auch mit welcher Klarheit er kommuniziert und vor allem auch Resultate liefert. Ich glaube, das ist wirklich was, was viele vor einem Jahr noch nicht gedacht hätten, dass Joe Biden über so viel Energie besitzt.
Sleepy Joe, so hat ihn sein Vorgänger genannt. Sleepy Joe hat eine Impfkampagne vorangetrieben, in einer Art und Weise, die man ihm so gar nicht zugetraut hat.
Ich meine, er hat versprochen, dass er innerhalb der ersten 100 Tage 100 Millionen Impfdosen in die amerikanischen Arme reinspritzen wird. Und jetzt, 100 Tage später, sind sogar 200 Millionen. Und das ist wirklich bemerkenswert. Und dabei ist auch einfach so klar, was er vorhatte. Aha. Er hat eine Kampagne losgetreten, hat gesagt, es geht um drei Sachen. Shots in Arms, also wirklich Spritzen in Arme. Das zweite waren Checks in Pockets. Jeder Amerikaner soll $1,400 bekommen und der Scheck ist in jeder Hosentasche drin. Und das dritte ist Shovels in the Ground. Also es geht wirklich die Schaufeln in den Boden rein. Großes Infrastrukturprogramm. Ja. Und da ist er wirklich gerade dran.
Dazu hat er ein paar Sachen revidiert, die sein Vorgänger anders gesehen hat. Das fängt bei der Klimageschichte an und das endet bei dem Iran-Deal.
Richtig. Also ich meine, dass Joe Biden auch vorab schon gesagt hat, dass er viel aufräumen muss, viel auch revidieren und zurücknehmen muss, was wir in den letzten 4 Jahren unter Trump gesehen haben. Ich glaube, es war offensichtlich, das eine war der Wiedereinstieg ins Pariser Klimaabkommen. Jetzt auch wieder die Anstrengung, mit dem Iran wieder zusammenzuarbeiten und den Iran, das Iran-Atomabkommen auch wieder zu beleben. Das ist eine Frage. Ich glaube, ein Punkt, wo ich auch nach diesen 100 Tagen sagen muss, wo nicht alles rosig läuft bei Joe Biden, ist die ganze Frage mit der Migration. Und wir sehen dasselbe und dieselben Bilder wieder, die wir auch unter der Trump-Administration hatten, dass Kinder und Familien in wirklich unmenschlichen Zuständen da unten an der Grenze leben müssen.
Würden Sie sagen, trotz allem, trotz dieser gerade angesprochenen Geschichte, diese neue Administration arbeitet deutlich effektiver und professioneller als die Vorgängeradministration?
Ja gut, ich meine, wenn Sie mich jetzt nach dem Kontrast fragen, es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer. Und jetzt habe ich natürlich auch irgendwie ein klares Bild von Donald Trump und den letzten 4 Jahren. Ich war kein großer Fan. Ich habe zwar mal für Barack Obama gearbeitet. Aber Joe Biden, wie gesagt, hat mit einer unheimlichen Geschwindigkeit losgelegt, unheimlich wenige Fehler gemacht auch und klar gesagt, was er vorhat und sogar noch mehr geliefert. Das ist doch das, was man sich eigentlich von der Regierung wünscht, dass die Versprechen machen und die dann vor allem auch halten beziehungsweise sogar auch noch übertreffen.
Schlägt sich das in den Umfragen nieder?
Das ist das Spannende. Das tut das eben nicht. Ich meine, Donald Trump war wirklich bei 42-43% nach diesen ersten 100 Tagen. Joe Biden ist bei 52%, also 10 Punkte vor Trump im direkten Vergleich. Aber man würde eigentlich denken, mit dieser Leistung, die ersten 100 Tage, würden ihm das die Amerikanerinnen und Amerikaner quittieren und sagen, Donnerwetter, das ist eine wirkliche Leistung. Gleichzeitig muss man einfach festhalten, das Land ist so unfassbar stark gespalten. Nach wie vor sagen 60, teilweise in Umfragen 70% der Amerikaner, dass die Wahl gestohlen wurde von den Demokraten. Und dementsprechend wundert es mich auch nicht, dass die, egal was Joe Biden dort im Oval Office macht, dass die niemals sich auch für Joe Biden aussprechen.
Das heißt, es wird schwierig, in diesen 4 Jahren diese Gräben komplett zuzuschütten.
Ich würde sagen, fast unmöglich.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Julius Vandela, der zweimal für Obama Wahlkampf gemacht hat. Wie sind Sie dazu gekommen?
Durchs Basketball, um ehrlich zu sein. Ich wollte früher eigentlich Profi-Basketballer werden. Ich bin 1,98 groß, habe früher leidenschaftlich gern Basketball gespielt, habe auch meine ersten Anfänge hier auf der Schwäbischen Alb gehabt, im Basketball-Internat Urspring, Basketball-Leistungsstützpunkt und eine wunderbare Schule. Und dort habe ich mir ein Stipendium erspielt, über ein paar Umwege durch Gießen, und dann bin ich an die Furman University in Greenville, South Carolina gekommen, also wirklich einer der konservativsten Orte Amerikas, und habe dort eben 4 Jahre studiert und auch College-Basketball in der ersten College-Liga gespielt. Und das war auch die Zeit, eine unheimlich politische Zeit, nämlich von 2003 bis 2007. Damals war George W. Bush der Präsident der Vereinigten Staaten, zwar nach dem 11. September, wie gesagt, extrem politische Zeit. Und da gab es dann eben einen jungen Kandidaten, Barack Obama, der gesagt hat, er will Präsident werden. Und ich wusste, wenn der eines Tages kandidiert, hat mich fasziniert. Ich wollte einfach unbedingt für ihn arbeiten. Und so kam es dann eben auch. Kurz nachdem er seine Kandidatur angekündigt hat, habe ich mich für seinen Newsletter eingetragen und bin dann eben über einen Studentenclub bei uns an der Uni zu der Kampagne gekommen und habe dann dort gearbeitet.
Wie nah sind Sie dann diesem Barack Obama in der täglichen Wahlkampfarbeit gekommen?
Naja, am Anfang, dieser Wahlkampf läuft ja über 18 Monate. Und am Anfang waren wir nur eine Handvoll Leute. Das heißt, die ersten Veranstaltungen, da gab es noch keinen Secret Service. Da gab es noch keine Air Force One oder Beast oder sonst irgendwas. Sondern Obama ist wirklich mit dem Mietwagen vom Flughafen zur Veranstaltung gekommen. Und danach standen wir natürlich auch alle zusammen und haben besprochen, wie es gelaufen ist. Und da hat Obama auch gesagt, so Donnerwetter, wie viele Leute ihr hier mobilisieren konntet. Später ist das natürlich dann explodiert. Ich glaube, ich war Mitarbeiter Nummer 50 so am Anfang und dann sind wir in diesen 18 Monaten bis auf 5000 Hauptamtliche gewachsen. Am Anfang war das, wie gesagt, ein paar E-Mail-Adressen, Obama, Michelle Obama, und dann am Schluss war es eine 1 Milliarden Dollar Kampagne. Das muss man sich erstmal vorstellen.
Hat dieser Barack Obama eigentlich die Ausstrahlung, dieses Charisma, das man ihm immer zugeschrieben hat?
Absolut.
Kann man das beschreiben?
Naja, ich glaube, so Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, die schaffen es natürlich, eine immense und vor allem auch eine echt schnelle Verbindung herzustellen. Dass, wenn man zusammen im Raum ist, dass man irgendwie, und das wird auch über Bill Clinton oft gesagt, dass man das Gefühl hat, man ist der Einzige im Raum. Selbst wenn noch irgendwie 50.000 Leute um einen drum sind. Aber ich glaube, bei Obama ist sogar noch mehr. Wenn der nachfragt, wenn der sich für einen interessiert und der ist bei uns durchs Büro gekommen, hat sich auf die Tischkante gesetzt, hat gesagt, woran arbeitest du denn da? Und nochmal, im Großen und Ganzen war es wahrscheinlich relativ irrelevant, an welchem Punkt ich da gerade saß. Aber hat sich irgendwie dafür interessiert und hat eine Frage gestellt. Und das war natürlich unheimlich motivierend. Und so hat das ja nicht nur mit mir gemacht, sondern eben mit Dutzenden anderen an dem Tag im Büro und vor allem in diesem Wahlkampf immer wieder nachgefragt. Und ich glaube, das ist ein generelles Interesse, Curiosity im Englischen, die wahrscheinlich auch Wählerinnen und Wähler bei ihm gesehen haben. Und ich glaube, deshalb war es auch eine besondere Präsidentschaft.
Wie hoch muss auch psychologisch gesehen die Belastbarkeit eines Menschen sein, der dann zweimal zum amerikanischen Präsidenten gewählt wird?
Immens. Ich habe das ja nur während des Wahlkampfs mitbekommen, was dort für ein Schedule herrscht. Morgens schon die ersten Briefings, die ersten Interviews, dann die erste Veranstaltung, die zweite, die dritte. Hier ein Flug und dort ein Flug bis spät in die Nacht. Ne? Dann noch für eine Debatte vorbereiten. Also es ist ein unfassbares Programm. Und gleichzeitig, und das ist der wichtige Punkt, ich glaube, der härteste Tag in der Kampagne ist im Vergleich immer noch der einfachste, wenn man dann die Zeit im Oval Office hat und dann eben auch nachts das Telefon klingelt.
Welche Rolle hat damals schon das Internet gespielt bei den Wahlkämpfen?
Eine immense. Wir haben da 2008 losgelegt und wie gesagt, hatten kaum Geld, hatten kaum Infrastruktur. Wir haben Umfragen in Auftrag gegeben, wo wir Leute gefragt haben, habt ihr schon mal den Namen Barack Obama gehört? Und lediglich knapp 3% der Amerikanerinnen und Amerikaner wussten überhaupt, wer Obama ist. Gleichzeitig Hillary Clinton, damals die Gegenkandidatin, die war einfach bekannt. 99% der Amerikanerinnen und Amerikaner wussten, wer Hillary Clinton ist. Das heißt, wir mussten irgendwie schauen, wie wir Obama bekannt machen. Wir hatten kein Geld, also Fernsehwerbung war aus dem Fenster raus. Es blieb einfach nur noch das Internet. Und das, glaube ich, hat unsere Kampagne extrem clever genutzt.
Wie hat das funktioniert, dass aus einem 3% Bekannten dann die 100% Nummer wird?
Ich würde natürlich jetzt gerne sagen, es war unser Verdienst der Kampagne. Ich glaube, man muss aber ehrlich sein und sagen, es war einfach natürlich auch Obama, der das beste Zugpferd ist. Jemand, der eine Geschichte erzählen kann und der natürlich auch Leute in den Bann ziehen kann. Das Internet hat dann quasi wie ein Brandbeschleuniger funktioniert und hat natürlich eben auch diese Geschichte für die Massen auch tauglich gemacht und gezeigt, dort ist jemand, der eine neue Politik haben möchte, der anders ist als die anderen. Und wie gesagt, mit dem Internet konnten wir diese Botschaft natürlich dann eben auch direkt auf die Screens vor den Leuten bringen.
Dann war dieser Obama plötzlich Präsident und dann gab es den zweiten Wahlkampf. Richtig. Da war natürlich die Bekanntheitsgeschichte geklärt.
Klar.
Nur gab es da neue Probleme. Welche?
Naja, dass 4 Jahre später die Leute natürlich gesagt haben, wie sieht's denn jetzt auch wirklich aus? Was hast du denn wirklich auch geliefert? Und wir erinnern uns, Obama hat damals übernommen, 2009 wurde er eingeschworen, das war direkt nach der Finanzkrise. Und die Konjunktur hat deutlich langsamer angezogen als das, was wir im Moment auch nach dieser Corona-Pandemie in den USA sehen. Das heißt, Leute haben sich gefragt, geht's mir jetzt nach 4 Jahren besser oder noch nicht so gut? Und da war es eben unsere Aufgabe mit der Kampagne, zu zeigen, dass wir die bessere Alternative für die nächsten 4 Jahre sind und dass Mitt Romney, der damalige Gegenkandidat, eben die schlechtere Perspektive bietet.
Wie haben Sie es damals geschafft, diese klassischen Wechselwähler zu überzeugen?
sehr, sehr zielgenaue Botschaften über die richtigen Kanäle geliefert. Und ich glaube, da ist auch kein Geheimnis, dass die Obama-Kampagne, glaube ich, damals schon auch ein bisschen die DNA der Wählerinnen und Wähler gehackt hat im Endeffekt. Wir haben extrem professionellen, datenbasierten Wahlkampf aufgesetzt. Wir wussten quasi, wer da draußen potenzieller Wähler, wer potenzielle Wählerin ist, welche Botschaften auch funktionieren, auf welchem Kanal, zu welcher Uhrzeit mit dem richtigen Bild dazu auch die Botschaft ausgeliefert werden muss. Und das haben wir auch ausgekostet.
War dieser zweite Wahlkampf auch deshalb sehr viel einfacher zu handeln, weil plötzlich sehr viel Geld da war?
Ne, wir hatten auch da wieder über 1 Milliarde, um diese 215 Millionen Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Aber schlussendlich, glaube ich, war die Wiederwahl ein fundamental anderer Wahlkampf als noch 2008. 2008 war Hope and Change, es war positiv, es war eine Aufbruchsstimmung. Und 2012 war ein echt negativer Wahlkampf. Wir mussten natürlich auch den Gegenkandidaten damals runterziehen. Und nicht nur das Argument für Obama machen, aber vor allem eben auch, und ich glaube, das wird manchmal verkannt, wirklich auch die andere Geschichte zu erzählen, was die negativen Konsequenzen einer republikanischen Administration auch bedeuten würden. Und wie gesagt, da helfen natürlich auch 1 Milliarde Dollar, um dieses Argument zu machen und auch eine Geschichte nicht nur über sich selbst, sondern eben auch über den Gegenkandidaten zu erzählen.
Haben denn Joe Biden diese beiden Obama-Wahlkämpfe genutzt?
Auf jeden Fall. Ich meine, auch Joe Biden ist eine Haushaltsmarke gewesen, schon vor diesem 2020er Wahlkampf. Und Joe Biden, glaube ich, hat eben auch gezeigt, man kann ihm konkrete Projekte auch geben. Und er war ja wirklich auch mit dafür verantwortlich, die Konjunktur wieder anzukurbeln. Eine Erfahrung, glaube ich, von der er jetzt auch unheimlich zehrt. Und vor allem, glaube ich, hat ihm Obama auch immer wieder gezeigt, wir sind hier partnerschaftlich unterwegs. Und so haben ihn die Amerikanerinnen und Amerikaner auch wahrgenommen. Als ein Teamplayer, jemand, der mit an Bord ist.
Julius van der Laar, unser Gast in SWR1. Leute, Politik, Kommunikationswissenschaftler, Kampagnen- und Strategieberater, der in Zeiten von Corona was macht? Fragezeichen.
Kampagnen- und Strategieberater. Ich meine, wir haben eine Bundestagswahl in 150 Tagen. Und ich glaube, es ist wirklich faszinierend zu sehen, was im Moment alles auf dem Spiel steht. Und vor allem, ich meine, es ist das erste Mal, dass der amtierende oder die amtierende Kanzlerin nicht nochmal antritt. Das heißt,
arbeiten
es ist
Sie
wirklich
denn für,
alles offen.
Arbeiten Sie denn für eine der am Start befindlichen Parteien?
Nein, ich habe mich in diesem Wahlkampf rausgezogen. Ich unterstütze allerdings eine Reihe von Kandidatinnen und Kandidaten direkt. Und ich habe auch eine wunderbare Initiative, mit der ich zusammenarbeite, Unmute Now, die sich das Ziel gesetzt hat, die Wahlbeteiligung insbesondere bei jungen Leuten deutlich zu steigern.
Wie soll das gehen?
Erstmal, glaube ich, muss man sagen, diese klassische Wahlwerbung, die wir immer wieder gesehen haben, wo ein paar Promis kommen und sagen, es ist total wichtig, dass du dieses Jahr auch wählen gehst. Mhm. Demokratie lebt nur davon, wenn Leute mitmachen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Es muss mit Themen zusammengebracht werden und vor allem muss natürlich auch die Kanäle gewählt werden, die Sprache gewählt werden, die eben auch junge Leute sprechen. Und jetzt haben wir eben 150 Tage Zeit, um zu sagen, zum ersten Mal seit einer wirklich langen Zeit, müssen Politikerinnen und Politiker natürlich auch zuhören. Und zuhören, was eben auch von ihnen gefordert wird. Das heißt, dieses Fenster, diese Chance wollen wir nutzen, um Themen zu setzen. Aber wie gesagt, auch vor allem dorthin zu gehen, wo junge Leute sind. Und dann natürlich auch die Wahlbeteiligung zu
verstärken. Also die jungen Leute sind logischerweise im Netz. Das Ganze ist überparteilich?
Ja.
Komplett?
Ja. Komplett.
Was Ihre eigenen Präferenzen angeht, weil Sie gesagt haben, Sie arbeiten auch für einzelne Richtig. Politikerinnen oder Politiker oder Bewerberinnen ja. oder Bewerber. Haben Sie da parteipolitische Präferenzen?
Ich habe kein Parteibuch. Ich glaube, wenn ich mich politisch inhaltlich einordne, dann ist mir natürlich wichtig, dass wir schauen, wie wir jetzt diese Corona-Pandemie möglichst schnell wieder bekämpfen können und auch wieder zurück zu einem normalen Leben kommen. Natürlich müssen wir einen Blick auf den Klimawandel werfen und natürlich müssen wir auch schauen, dass wir die Konjunktur wieder ankurbeln. So, wo ich herkomme, ich glaube, so meine Präferenz ist generell bei den Grünen, natürlich auch bei der SPD. Da komme ich irgendwie auch politisch zu Hause her. Und gleichzeitig muss ich sagen, es ging nie so weit, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt bereit, irgendwo auch mit dem Parteibuch zu holen und wirklich auch einzutreten. Das war das Wunderbare in den USA. Ich habe Obama gesehen und konnte 98% von dem, was Barack Obama gesagt hat, unterschreiben. Und ich glaube, der Unterschied ist einfach der, dass man in Deutschland sieht, wenn ich mir das Wahlprogramm von der FDP anschaue oder von der CDU anschaue, da kann ich immer noch eine Mehrheit von unterschreiben und natürlich auch bei den Grünen. Aber es gibt im Moment nicht diesen einen Politiker, die eine Politikerin, wo ich sage, da will ich unbedingt dabei sein, so wie es 2008 bei Obama war. Es gibt aber vereinzelt in den 299 Wahlkreisen immer wieder Leute, die besonders sind und die unterstütze ich dann auch wirklich
gerne. Bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die Parteien, was die Inhalte und was die Themen angeht, näher beieinander sind, als man eigentlich denkt?
Deutlich. Ich meine, wir haben es ja auch gesehen. Eigentlich dachte man doch immer, so die CDU steht auf der einen Seite und die SPD der auf der anderen. Naja, jetzt muss man halt auch festhalten, die sind quasi die letzten 16 Jahre bis auf eine Legislaturperiode immer zusammen an der Koalitionsbank gesessen. Also da hat natürlich ein unheimliches Angleichen auch stattgefunden. Auch die Grünen haben im Bundestag ja meistens auch mit der SPD und der CDU gestimmt, wenn es wirklich um die großen Fragen ging. Das heißt, es fand eine unheimliche Angleichung statt.
Und das war natürlich die letztlich erfolgreiche Langzeitstrategie der Kanzlerin Angela Merkel mit dem Ergebnis, dass die SPD ein Stück weit ja pulverisiert wurde.
Geschrumpft ist. Und ich meine, das ist ja auch die alte Weisheit, dass Wahlen immer in der Mitte gewonnen werden. Was aber auch dazu führt, dass natürlich auch an den Rändern plötzlich Potenzial da ist. Und das haben wir auch gesehen.
Jetzt gibt es im Herbst die Bundestagswahl, die erste Wahl vermutlich in der Geschichte Deutschlands unter diesen Ausnahme-Corona-Bedingungen. Was bedeutet das ganz praktisch für die verschiedenen Wahlkämpfer der verschiedenen Parteien?
Das viel, viel schwieriger ist, einen Wahlkampf zu organisieren. Ich meine, anders als in den USA ist ja deutlich weniger Geld im deutschen Bundestagswahlkampf. SPD und CDU geben so um die 25 Millionen Euro aus für so einen Bundestagswahlkampf. Und es sind ja immer noch 60 Millionen Wahlberechtigte, die erreicht werden müssen. Das heißt, viel war in den vergangenen Wahlkämpfen immer schon fokussiert auf den Straßenwahlkampf, die Infostände, die wir gesehen haben. Auch Kandidatinnen und Kandidaten und deren Freiwilligen, die an eine Tür geklopft haben und gesagt haben, wir würden gerne mit Ihnen über die Bundestagswahl sprechen. Viel davon fällt weg, zumindest aktuell zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Und es verlagert sich natürlich auch ins Digitale. Und gleichzeitig sehen wir, dass natürlich auch dort, wenn man sich so Instagram-YouTube-Videos von Politikerinnen und Politikern anschaut, teilweise haben die halt 200-300 Views auf YouTube. Das heißt, die richtige Reichweite entsteht da noch nicht. Das heißt, unterm Strich wird natürlich Politik in Talkshows gemacht, in den großen Leitmedien nach wie vor gemacht. Und, das ist das Zweite, über WhatsApp. Das ist, glaube ich, was wir hier sehen, diese, wir nennen es die Messengerisierung von Politik. Also die ganzen WhatsApp-Gruppen, Signalgruppen, in denen Leute sind, wo dann doch auch immer wieder virale Memes losgeschickt werden und Leute untereinander sich verständigen.
Wenn wir nochmal kurz auf diesen althergebrachten Wahlkampf kommen, also Infostand der Partei XY, dann steht einer da und überreicht eine rote Rose. Oder die Leute klingeln und sagen, würden wir gerne mit Ihnen über, keine Ahnung, XYZ reden. Hat eigentlich irgendjemand mal untersucht, ob sich das tatsächlich ausgezahlt hat, dieses Engagement für die jeweilige Partei?
In den USA wird sowas hoch und runter gemessen, weil auch eine andere Datenlage da ist. Da kann man wirklich auch schauen, wenn 5 Leute bei Ihnen in den letzten 4 Wochen vor der Wahl geklopft haben. Sie haben dazu noch eine bezahlte Werbung auf Facebook gesehen, noch einen automatisierten Anruf, geht dann eben auch die Wahlbeteiligung 4, 5, 6% nach oben. Das ist schon möglich. Wenn jetzt aber ein Landtagskandidat oder ein Bundestagskandidat auf dem Marktplatz steht. Ich meine, wer kommt denn da auch hin? Kommen da wirklich die ganzen noch unentschlossenen Wählerinnen und Wähler hin? Oder kommt da einfach auch die Parteiunterstützer, die Nachbarin und sagt, wie läuft's denn hier bei dir so? Also es ist bestimmt nicht die zielgerichtete Herangehensweise. Aber, das ist große Aber, wenn man natürlich so extrem limitierte Ressourcen hat, was macht man dann auch? Man kann ja nicht, wie gesagt, 10, 20, 50, 100.000 Euro in Social Media reinstecken, sondern man versucht halt dorthin zu gehen, wo die Wählerinnen und Wähler sind. Aber unterm Strich würde ich sagen, der Wahlkampf an sich, dieser Straßenwahlkampf, kann im Idealfall 4, maximal 5 Prozentpunkte ausmachen, wenn man die Gesamtmobilisierung dann noch anschaut.
Na gut, 4 oder 5 Prozentpunkte bei einem immer dichter zusammenrückenden Bewerberfeld ist ja nicht ohne.
Ist nicht ohne, aber das sagen wir auch in einem klassischen Wahlkampf. Jetzt mit einer verkürzten Zeit, wo wir sind im Moment in Baden-Württemberg hier, meine Güte, man darf sich ja noch nicht mal auf der Straße mit mehr als einer Person treffen. Dementsprechend ist halt einfach auch echt schwer, aktuell Wahlkampf zu machen. Und ich glaube, das andere ist natürlich auch, je später man mit dem Wahlkampf anfängt, desto weniger Wert hat auch der Wahlkampf. Jetzt gerade sind die Kandidaten noch neu. Jetzt gerade kann man seine eigene Geschichte erzählen. Und je länger es dauert, bis man wirklich auch aktiv anfängt mit dem Wahlkampf, desto stärker wird natürlich auch durch die Medien das Wahlkampf und vor allem auch das Verständnis vom Wahlkampf geprägt.
Wir haben 3 Bewerber bzw. eine Bewerberin für das Amt des Bundeskanzlers, Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Für welche dieser 3 Personen würden Sie gerne Wahlkampf machen?
Ich glaube, jedes Mal, wenn man sich so einen Wahlkampf anschaut, wie gesagt, 150 Tage bis zur Bundestagswahl, wo ist die Energie da? Und jetzt nach einer Woche, nachdem Annalena Baerbock auch von den Grünen nominiert wurde, muss man ganz klar sagen, da ist die Energie am höchsten. Da ist die größte Mobilisierung nicht nur innerhalb der Partei, sondern ich glaube auch das größte Interesse in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, so wie die Grünen natürlich jetzt auch hier rausgekommen sind und erstmal diese Kandidatin vorgestellt haben, Es war fehlerfrei schlussendlich. Die haben genau ihre Botschaft nach vorne gebracht. Ich glaube sogar, der Stern hat das Bild, das offizielle Pressebild von Annalena Baerbock auf die Titelseite gedruckt. Das zeigt einfach so, das Rollout dieser Kampagne war perfekt inszeniert. Und dann im Kontrast dazu die CDU. Ne? Armin Laschet gegen Markus Söder. Es zog sich da über eine Woche hin. Am Schluss sind wahrscheinlich beide Beschädigte auch rausgekommen. Das ist natürlich das Kontrastprogramm. Und wenn man sich jetzt fragt, wen will man dann auch im Kanzleramt haben? Wen will man haben, der da irgendwie auch zukunftsorientiert Leute durch oder das ganze Land dann auch durch die nächsten 4 Jahre navigiert? Da sagt man doch irgendwie, wir wollen kein Drama haben. Wir wollen einfach klare Entscheidungen, klare Ansagen. Und damit wären wir zumindest bei den Grünen. Ob das auch so alles eintrifft, ich glaube, das sehen wir dann noch in den verbleibenden 150 Tagen.
Also da wird die Laschet-Fraktion sagen, Annalena Baerbock hat null Regierungserfahrung. Eine junge Frau, durchaus talentiert, aber was hat sie im Leben schon gerissen? Und wir als Union haben auch in NRW unter Beweis gestellt, dass wir Krise können. Ja. Und wir sehen uns auch in dieser verdienstvollen Tradition der Angela Merkel.
Absolut. Und wenn ich jetzt die Rolle, der ich nicht bin, aber die Rolle des Pressesprechers der Grünen einnehmen würde, würde ich sagen, na gut, Sie werfen mir vor, ich habe keinerlei Erfahrung. Jetzt könnte man das die Antwort geben. Ich glaube, ich habe Herrn Özdemir gehört in der Talkshow vor ein paar Tagen. Der sagte dann, na gut, aber Barack Obama hatte ja eigentlich auch keine Erfahrung. Ich glaube nicht, dass das perfekte Argument ist. Ich glaube, das bessere Argument ist zu sagen, na, welche Erfahrung will man denn haben? Will man wirklich die Erfahrung haben, die zum Beispiel auch ein Herr Scheuer in der letzten Regierungsperiode dann auch an den Tag gelegt hat mit der katastrophalen Situation, die wir um die Maut rum gesehen haben? Oder brauchen wir jetzt eben auch einen neuen Wind, einen Aufbruch? Und ich glaube, jedes Mal, wenn man als Wahlkämpfer das Argument machen kann, wir sind neu, die sind alt. Ich glaube, dann hat man natürlich einen gigantischen Vorteil. In der Werbung, in der Kommunikation ist immer neu besser als alt.
Aber will man in diesen turbulenten, unsicheren, chaotischen, schwierigen Zeiten wirklich die Pferde wechseln oder will man nicht? Und Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg hat das ja gezeigt. Richtig. Will man nicht bei dem bleiben, was man hat?
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist ein wunderbares Beispiel und wir haben es ja auch vorhin schon gesagt, es sind Personenwahlen. Ne? Es ist ja nicht nur eine binäre Angelegenheit. Ne? Wir schauen uns ja natürlich auch immer, was die Optionen sind. Und sowohl in Baden-Württemberg hier, als auch in Rheinland-Pfalz mit Malu Dreyer, was war denn die Alternative? Ne? Herr Baldauf in Rheinland-Pfalz war keine Alternative, zumindest haben das die Rheinland-Pfälzerinnen gesagt, keine Alternative zu Malu Dreyer. Und das ist, glaube ich, die große Frage. Wird das ein Referendum über den Status quo sein? Also sagen die Leute am 26. September, wir sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Bundesrepublik heute dasteht. Vielleicht auch mit Blick auf die Corona-Pandemie. Oder sagen sie, wir wollen jetzt wirklich was Neues haben. Es ist der Choice, also die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen auch Ideen und auch politischen Konzepten. Und ich glaube, das ist natürlich das, was Annalena Baerbock anstreben möchte.
Politikberater, Strategieberater, Kampagnenmacher Julius van der Laar, ein Mann, der sich auch intensiv mit der deutschen Politik beschäftigt hat. Armin Laschet ist jetzt der Kandidat der Union für die Bundestagswahl.
Nicht der Herzen, wie wir gelernt haben. Aber
und auch nicht derjenigen, dem offenkundig die Basis mehr zutraut. Dieses Handicap desaströser Umfrageergebnisse. Kann man das im Falle Laschet noch ausgleichen? Was denken Sie?
Ja, das ist seine Aufgabe, ne? Jetzt rauszugehen und zu zeigen, was in ihm steckt. Ich glaube, so wenn wir uns die letzte Woche auch der Berichterstattung anschauen, da hieß es natürlich, die CDU katastrophaler Start. Ich glaube, wenn wir uns jetzt aber auf Armin Laschet nochmal fokussieren, was haben die Umfragen gezeigt? Armin Laschet ist nicht so dynamisch wie Herr Söder. Das waren ja auch die Bilder, die auch immer wieder gesendet wurden. Ne? Markus Söder, der dort in den Raum gekommen ist und auch dominiert hat und dann eben auch der zwei Köpfe kleinere Armin Laschet, der neben ihm auch manchmal ein bisschen unbeholfen dastand. Ich glaube aber, was man bei ihm nicht unterschätzen darf, ist, der hat sich damals im Landtagswahlkampf in der Herzkammer der Sozialdemokratie gegen Hannelore Kraft durchgesetzt und ist Ministerpräsident geworden. Ne? Das ist das Erste. Das Zweite war, er hat sich auf dem Bundesparteitag der CDU Anfang des Jahres gegen Friedrich Merz und auch gegen Norbert Röttgen durchgesetzt, die auch eine harte Kampagne gegen ihn gemacht haben. Und jetzt, obwohl die Umfragen so aussahen, hat er dann doch auch eben Markus Söder hinter sich gelassen und ist jetzt auch Kanzlerkandidat geworden. Das heißt, durchsetzungsfähig ist er. So, das muss man erstmal festhalten.
Die letzte Schlagzeile, die ich von Laschet bewusst zur Kenntnis genommen habe, war dieses Zitat über Annalena Baerbock. Sie redet, ich handle. Ist das klug?
Ich glaube, dass das nie klug ist, zu sagen, schaut her, so gönnerhaft, ich bin hier und dort ist der andere. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Art und Weise ist, wie man 2021 auch wirklich Kampagne machen möchte. Nichtsdestotrotz ist es natürlich seine Aufgabe, diesen Wahlkampf, dieses Rennen zu definieren. Wahlkampf ist immer ein Wettlauf um die Deutungshoheit, zu sagen, wofür stehe ich? Aber wofür steht eben auch die Gegenseite? Und insofern, natürlich müssen 50% der Zeit dafür aufgewendet werden, die Geschichte zu erzählen, wie er NRW durch die Corona-Pandemie durchnavigiert hat und wie er natürlich auch seine Zukunftsvision für Deutschland implementieren möchte. Aber er muss vor allem, wo auch alle im Moment so positiv über die Grünen sprechen, natürlich auch ein paar Risse in das Fundament von Annalena Baerbock einreißen und dazu sagen, das ist im Moment noch alles Rhetorik. Annalena Baerbock hat noch nie einen Ministerposten gehabt und so weiter und so weiter. Das werden Attacken sein, die wir von der CDU in den nächsten 150 Tagen sehen werden.
Dann gibt es noch diesen anderen, der eigentlich aus Hamburg kommt, Bundesfinanzminister ist, früh nominiert wurde von der SPD, der Chancen hat, A oder B, aus diesem 15%-Ghetto nicht rauskommen wird?
Nee, ich meine, die SPD, die 2017 ja mit Martin Schulz noch so einen fulminanten Aufschwung hatte, der Schulz-Zug, der rollte. Ich erinnere mich noch an Umfragen, ich glaube im März 2017, als plötzlich die SPD an der Union auch in den Umfragen vorbeigeschossen ist und dann auch implodiert ist. Naja, ich meine, jetzt erstmal war noch der Wirecard-Untersuchungsausschuss, da haben noch einige echt düstere Erinnerungen zu Wirecard und der Aktie. Na, mal schauen, was da noch hängen bleibt, aber auch die SPD muss natürlich eine Geschichte erzählen. Ob die auf 20, 25 Punkte hinkommen, sei wirklich dahingestellt. Auch wenn ich mir 2013, 2017 anschaue, es waren immer schlechte Ergebnisse von der SPD. Das heißt, die haben echt noch viel vor sich.
Wir haben eine sehr nette Mail der SWR1-Hörerin Ruth Düwer bekommen, die geschrieben hat, liebe Grüße an ihren Vater. Er war mein Klassenlehrer, jetzt kommt's, in Knittlingen in den Jahren 85 bis 87.
Donnerwetter, ja, wie schön.
Knittlingen, da kommt ja einiges bei Ihnen Baden-Württemberg technisch zusammen. Also richtig. Schältlingen?
Ja.
Das war das Internat?
Richtig. Die Ursprungsschule, ja.
Wo dann die Basketball-Profikarriere ihren Anfang nahm, die dann mit wie viel Kreuzbandrissen geendet ist?
Es waren dann 3 Kreuzbandrisse, richtig. Die 3 Kreuzbandrisse, die zwischen mir und der NBA standen. So erzähle ich mir zumindest selber die Geschichte, ja.
Okay. Wie lange hat es gedauert bei Ihnen, bis Sie drüber weg waren?
Um ehrlich zu sein, ich habe natürlich immer noch Probleme. Also das Knie ist noch nicht wieder 100%, aber es reicht für einen Hausgebrauch. Ich kann hier und dort ein paar Körbe werfen, mich aufs Rad setzen, aber das ist schön. Aber ich freue mich so, dass da mein Vater nochmal erwähnt wird. Die wohnen immer noch in Heidelberg, meine Eltern. Okay. Und ich bin auch immer echt gerne dort. Es ist immer noch einer der schönsten Flecke der Welt.
Was die Bundestagswahl im Herbst angeht, über die wir vorhin schon gesprochen haben, es gibt ja eigentlich 2 Szenarien. Erstes Szenario, wir haben es einigermaßen mit Corona im Griff. Zweites Szenario, es kommt wieder was dazwischen. Was bedeutet das für den Wahlkampf und für den Ausgang der Wahl?
Nee, stellen wir uns dieses Szenario vor. Die Biergärten sind offen, wie ja immer gerne in der Politik gesagt wird. Corona ist weitestgehend zumindest vom Infektionsgeschehen hinter uns und das richtige Leben findet wieder statt. Ich glaube, dann ist die zentrale Frage, wie kriegen wir jetzt auch die Wirtschaft wieder ins Rollen? Und das wird natürlich auch das Argument sein von Armin Laschet, der sagen wird, jetzt braucht es eben auch die Kompetenz der CDU, die Wirtschaft wieder zum Brummen zu bekommen. Der Mittelstand muss laufen, da kommen die Jobs auch der Zukunft wieder her. Und Annalena Baerbock wird sagen, wir müssen aber trotzdem jetzt auch umkrempeln. Und ich glaube, da wird es einen Konflikt geben. Wenn jetzt allerdings natürlich nochmal eine Mutante, nochmal eine weitere Variante kommt, ich glaube, dann wird das umso härter für alle diejenigen, die natürlich aktuell auch ein Amt haben und die mit dafür verantwortlich sind, wie die Pandemie bisher auch gemanagt wurde.
Das ist ja das weitere Problem des Armin Laschet. Die erste Welle ist ja einigermaßen gut gehandelt worden, so jedenfalls die öffentliche Meinung. Ja. Zweite, dritte Welle, und das betrifft eben auch diesen Armin Laschet, in dieser Form halt gar nicht so.
Naja, und ich meine, es ist ja, das eine ist auch der Umgang mit der Pandemie selber. Ne? Schließen, öffnen, Impfstoff bestellen, testen und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, die Pandemie hat ja auch wie ein Brennglas gewirkt und gezeigt, wie viel auch wirklich im Argen ist. Ne? Die Verwaltung. Jetzt muss man sagen, hier in Baden-Württemberg ist ja auch noch alles mehr oder weniger in Ordnung. Ich komm ja aus Berlin hierher gerade und ich kann nur sagen, in Berlin sind ja auch nochmal ganz andere Zustände, was die Bildung betrifft. Natürlich auch, was die unterschiedlichen Bildungsplattformen sind, dass dort wirklich auch auch viel nicht funktioniert. Und das ist natürlich auch Feuer für Annalena Baerbock, die sagen kann, schaut her, 16 Jahre lang hatten wir Zeit, im Endeffekt das Land auch vorzubereiten für die Zukunft. Und wir sind eben auch nicht zukunftsfähig. Das sind, glaube ich, die Kontrastlinien, die in diesem Wahlkampf verlaufen werden. Alt gegen neu, natürlich auch jung gegen alt und natürlich ein Kampf um die Deutungshoheit für die Zukunft.
Wir werden sehen, wie es kommt. In jedem Fall wird es spannend.
Super spannend.
Danke, dass Sie da waren.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.